Diese Podcast-Staffel wird ermöglicht durch Fortimel, medizinische Trinknahrung. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Üblicherweise, wenn Sie zum Arzt gehen oder wenn Sie zu einer Studienvisite für Medikamente kamen, dann lag die Einnahme des Medikaments möglicherweise schon mehrere Tage, Wochen zurück. Und dann wird man gefragt, so, wie fühlen Sie sich heute oder wie fühlen Sie sich in den letzten 7 Tagen? Und das ist natürlich eine massive Verzerrung, weil man eben nicht diesen Punkt kontinuierlich misst und auch nicht diesen Punkt direkt nach der Einnahme. Das heißt, ein Thema ist, dass es eben immer auf dem Punkt möglicherweise auch sogar kontinuierlich, zum Beispiel täglich, auch berichtet werden kann.
O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
Und mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group.
Was früher oft nur in Arztbriefen dokumentiert wurde, bekommt heute eine ganz neue Dimension. Und zwar die Stimme der PatientInnen. Seit ein paar Jahren sind Patient-Reported Outcomes immer mehr in den Fokus geraten. Und auch die DGAO hat dazu beispielsweise einen Arbeitskreis gegründet. Um diese vom Patienten bzw. der Patientin berichteten Daten soll es auch hier und heute gehen. Dazu begrüßen wir den Vorsitzenden des DGHO-Arbeitskreises Patient Reported Outcomes, Privatdozent Dr. Markus Schuler vom Onkologischen Schwerpunkt am Oskar-Helene-Heim in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Dr. Schuler, bevor wir über den Arbeitskreis sprechen, würden wir gerne zuerst auf die Patient Reported Outcomes im Detail eingehen. Was genau gehört denn eigentlich alles dazu?
Also bei den Patient-Reported Outcomes auch ja üblicherweise unter dem Begriff patientenberichtete Endpunkte gut bekannt, geht es letztendlich um die Stimme direkt vom Patienten und die Themen, die ihn betreffen und unterliegen eben nicht, das ist sozusagen das primäre Charakteristikum, der Fremdbestimmung oder Fremdbewertung durch andere Personen. Das ist das Grundprinzip.
Und wieso sind Patient-Reported Outcomes zu einem relevanten Studienendpunkt geworden, insbesondere in der Onkologie und Hämatologie?
Das ist eine sehr interessante Frage, die man sich schon lange gestellt hat. Und ich glaube, das Thema, sagen wir mal, Wissenschaft und Medizin ist ja über viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich von dem Thema Medikationen oder Interventionen getrieben worden. Und das wird ja üblicherweise in Endpunkten gemessen wie Zeit bis zur Progression oder Überleben. Und man hat eben viele Jahre oder Jahrzehnte eben das alleinig für die Bewertung, für den Nutzen und auch letztlich die Zulassung von Medikamenten auch verwendet und ist eben später dann erst mehr und mehr darauf gekommen, wie befinden oder wie bewerten Patienten subjektiv diese auch unter anderem zum Beispiel Nebenwirkungen oder eben wie werden Themen wie Lebensqualität auch dort quasi besser gewichtet. Und zwei Dinge sind eben irgendwann passiert. Und das eine ist, dass man sich angefangen hat, über standardisierte Fragebögen etc. Gedanken zu machen, sodass das eben transparent und auch letztlich untersucherunabhängig auch verwendet werden kann. Und aus meiner Situation heraus auch betrachtet, würde ich denken, dass auch die technische Innovation und Möglichkeiten, unter anderem das auch elektronisch kontinuierlich zu erfassen, dass das zwei maßgebliche Punkte waren, die das ein bisschen mehr in den Fokus gebracht haben.
Herr Dr. Schuler, wie genau werden Patient-Reported Outcomes erhoben? Können Sie darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen, bitte?
Genau, also zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, die Patient-Reported Outcomes auch ein bisschen unterscheiden von der üblichen Fremdbewertung, ist, dass sie eigentlich zu jedem Zeitpunkt erhoben werden können und auch sollten. Das ist insbesondere zum Beispiel wichtig früher. Üblicherweise, wenn Sie zum Arzt gehen oder wenn Sie zu einer Studienvisite für Medikamente kamen, dann lag die Einnahme des Medikaments möglicherweise schon mehrere Tage, Wochen zurück. Und dann wird man gefragt, so, wie fühlen Sie sich heute oder wie fühlten Sie sich in den letzten 7 Tagen? Und das ist natürlich eine massive Verzerrung, weil man eben nicht diesen Punkt kontinuierlich misst und auch nicht diesen Punkt direkt nach der Einnahme. Das heißt, ein Thema ist, dass es eben immer auf den Punkt möglicherweise auch sogar kontinuierlich, zum Beispiel täglich, auch berichtet werden kann.
Und gibt es hier Unterschiede zwischen Studien, also Erfassung in Studien und Klinik und Praxisalltag?
Also zum einen würde man natürlich sagen, dass der Umfang in Studien natürlich ein Vielfaches dessen beträgt, was man in der Routine auch üblicherweise den Patienten zumuten möchte, oder von Zumutung möchte ich eigentlich nicht sprechen, den Patienten anbieten möchte, um einfach auch eine gewisse Adhärenz auch zu haben. Also wir wünschen uns ja, dass wir etwa oder gute Programme, ein gutes Management schafft es in etwa 88-90% Adhärenz zu erzeugen. Das heißt, dass doch eine hohe Zahl der gewünschten Eingabepunkte auch wahrgenommen wird. Und da sagt man, dass zum Beispiel man täglich oder bei einer täglichen Eingabe zum Beispiel man etwa 12-15 Fragen 5 Minuten nicht auch überschreiten sollte. Und es kann natürlich sein, dass man für Studien ganz spezielle Fragebögen verwendet, wo es auch um weiterführende Themen geht, also zum Beispiel auch spezifischer noch in die psychosoziale Situation der Patientinnen und Patienten eindringt, während man zum Beispiel beim täglichen Gebrauch, dem Monitoring, man sich auf Kardinalsymptome zum Beispiel beschränkt. Wie sieht's aus? Die üblichen oder häufigsten Symptome sind ja Appetitlosigkeit, Luftnot, Schmerzen etc., die man dann eben in kürzeren Intervallen auch immer wieder aufrufen kann.
Ich würde jetzt gerne nochmal aus der PatientInnensicht auf das Thema blicken. Wie genau erklären Sie denn den PatientInnen, warum es jetzt so wichtig ist, auch Patient-Reported Outcomes zu erfassen?
Also insbesondere können wir uns auch beziehen, zum Beispiel auf den kürzlich zurückliegenden Deutschen Krebskongress, ist es so, dass, das ist jetzt auch ein Wort, das signalisiert das oder gibt es ganz gut wieder, das Wort Awareness ist da ja ein großes Thema. Also die Patientengruppen, Selbsthilfegruppen und ähnliche Selbsthilfeorganisationen etc., die schaffen heutzutage ja schon ein großes Maß an Aufmerksamkeit. Also Patientinnen und Patienten, die entsprechend Nachfragen organisiert sind, das heißt, die wissen schon sehr gut Bescheid und fordern das quasi auch ein als Teil der Behandlung. Und wie Sie vielleicht auch wissen, dass eben auch Studienzulassungen, insbesondere dass Patientengruppen, Patientenbeauftragte hier ja auch primär inzwischen schon mit eingebunden werden sollen und müssen. Das heißt, hier ist es ja eigentlich die klassische Patientenstimme, über die wir da sprechen. Und andererseits ist es natürlich unsere Aufgabe und so beschreibe ich das auch ganz plastisch, dass wir sagen, na, Sie haben also sozusagen jedes Medikament hat eben gewisse Nebenwirkungen oder wir müssen zumindest damit rechnen. Und indem Sie uns das direkt beschreiben, haben wir eben die größte Chance, dass wir alles das erfassen, weil wenn sozusagen gezielte Fragen vom Untersucher oder vom Arzt, haben wir immer einen großen Bias. Das heißt, ich rechne mit etwas und frage das möglicherweise und wenn ich sehr gut bin, auch systematisch ab. Aber ich habe nicht das Unerwartete, das Unerkannte. Das entgeht mir da fast immer, weil auch freie Fragen häufig die Patienten überfordern in so einer Situation. Und insofern können wir uns natürlich zum Beispiel wir haben auch Fragebögen entwickelt, Patient-Reported Outcomes, für gezielte Medikamente, Substanzen oder eben auch für Erkrankungen, wo wir sehr genau wissen, was ist quasi das Portfolio dessen, was bekannt ist. Und da kann das natürlich sehr gut unterstützen. Therapien sind ja häufig sehr kompliziert. Vielleicht kann ich das ganz kurz ergänzen. Wir nutzen das zum Beispiel beim Thema Ernährung. Jeder hat mit Essen zu tun und weiß, was wichtig ist. Und wir haben zum Beispiel auch mal einen digitalen Ernährungsbegleiter entwickelt, der es ermöglicht, eben das kontinuierlich bei so einem Thema anzuwenden. Und das ist etwas, wo keine große Barriere, keine Hürden sind. Und die Menschen können damit auch lernen, damit umzugehen und sich da einzufinden.
Ist das frei zugänglich oder nutzen nur Sie diesen Assistenten?
Also das ist nicht kommerziell frei zugänglich. Wir haben uns entschlossen, das mit Partnern auch zu machen. Es gibt ja einen gemeinnützigen Verein, der heißt Was Essen bei Krebs e.V., der sich schon seit über einem Jahrzehnt, also ich selber war auch Gründungsmitglied, und der ist letztlich entstanden, als ein Freund von uns relativ früh am Hautkrebs verstorben ist. Also früh meine ich wirklich mit circa 30 Jahren. Und da zeigte sich eben auch schon bei neuen Therapien, zielgerichteten Substanzen, dass wir geschmacklich oder auch einfach Schleimhautprobleme haben in dieser Therapie, die Nahrungsaufnahme massiv einschränkt und die Lebensqualität. Und da sind wir ja wieder bei den Patient-Reported Outcomes. So, die Wirksamkeit ist möglicherweise da, aber die Lebensqualität ist doch deutlich reduziert. Das sehen Sie noch nicht in diesen objektiven Messparametern, wie groß ist die Metastase oder das Blutbild ist möglicherweise auch unverändert. Und damals hat man sich eben entschieden, so einen Verein zu gründen, der das Thema Ernährung bei Krebs adressiert. Und im Zuge dessen haben wir jetzt eben das geschafft, das eben auch digital zu unterstützen, dass Patienten eben diese Fragebögen auch bekommen, elektronisch ihr Gewicht, mögliche Symptome, Probleme mit der Nahrungsaufnahme berichten und dann gezielt eben Empfehlungen auch bekommen, Ernährungsempfehlungen, wie können Symptome vielleicht auch gelindert werden oder eben auch den Kontakt zu einer professionellen Ernährungstherapie bekommen. Und das gibt's über die Homepage des Vereines völlig kostenlos. Ja, also Beratungsprogramme, sofern die der Verein nicht über Spenden finanziert, sind möglicherweise natürlich dann kostenpflichtig, so wie Ernährungsberatung, Ernährungstherapie eben über die Kasse auch beantragt und unterstützt wird. Aber an sich das Tool, und da gibt es bestimmt auch andere Tools, die das teilweise anbieten, das Tool selber ist komplett kostenfrei.
Super, das würden wir einfach mal in die Shownotes stellen, falls sich da jemand für interessiert, dass es dann auch leicht zu finden ist.
Bei der Antwort auf die Frage, wie Sie Patientinnen das Thema erklären, habe ich da rausgehört, dass Sie auch bei Kolleginnen und Kollegen manchmal ein bisschen Werbung dafür machen können. Und wie erklären Sie das skeptischen Kollegen, warum man zusätzlich zu den Gesprächen, die man ja sowieso schon führt mit den Patientinnen und Patienten, noch zusätzlich standardisierte Fragebogen braucht?
Also das ist natürlich, das sind jetzt mannigfaltige Gespräche, weil jeder so seine eigenen Themen und Vorbehalte hat. Aber ich kann ja vielleicht mal auf 2, 3 ganz charakteristische Beispiele eingehen. Also es gibt ja auch, deswegen sind Sie ja wahrscheinlich unter anderem auch auf das Thema gekommen, es gibt ja gute Daten und auch wirklich also praktische Erfahrung, dass so ein Monitoring sehr hilfreich ist und viele Endpunkte verbessert bis hin zum Überleben und zur Therapieadhärenz und zur Therapiedauer. Also das ist ja, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das in unser System? Da gibt es natürlich das Thema, wie wird das auch finanziert? Also haben Sie solche Tools, die zum Beispiel auch über die Krankenkassen mit unterstützt werden? Das ist ja in Deutschland relativ schwierig, wenn Sie sich in dem Bereich DIGAS so ein bisschen auch umschauen. Da sehen Sie ja, dass viele ihre Zulassungen zurückgezogen haben oder dass sozusagen die Beantragung dann irgendwie gar nicht fortgesetzt wurde. Also ich selber war auch mal an so einem Projekt beteiligt und wir hatten ein sehr gutes Tool. Aber ich sag mal, die Hürden sind eben so massiv beziehungsweise sind so praxisfern, weil man versucht, es zu operationalisieren über irgendwelche Zulassungsverfahren und es wird dem Thema aber eigentlich nicht gerecht. Das heißt, Sie müssen natürlich schauen, wie können Sie so ein Produkt letztlich auch in die Versorgung bekommen und von Seiten der Ärztinnen und Ärzte, das hatten Sie ja initial angesprochen, warum sind die manchmal etwas zögernd, ist natürlich immer die Sorge, dass es eine zusätzliche Zeitbelastung auch wird, wenn man in diesen Bereich eintritt, dann gibt es auch, das ist ja kein Geheimnis, viele, zumindest in der Niederlassung, viele Praxen haben natürlich echte Probleme auch mit den, sag ich mal, mit den digitalen Herausforderungen, die wir bekommen über elektronische Patientenakte etc., was ja alles nicht wirklich gut funktioniert, und sagen sich, wenn ich weitere Systeme habe, die ich anbinden muss, die dann gewartet werden müssen, die möglicherweise nicht funktionieren, dann habe ich das Thema Lizenzrechte, Datenschutz, wer bürgt dafür? Und nicht zuletzt gab es auch immer eine sehr große emotionale Hürde, wenn man sich überlegt, sie haben damit natürlich auf eine Art und Weise eine ultimative 24 Stunden, sozusagen 7 Tage die Woche Erreichbarkeit. Das heißt, es muss geklärt sein, wenn ein Befund oder eine Beschwerde, ein Bericht mitgeteilt wird, wie reagieren wir darauf? Also schlimmstenfalls könnte es sich ja um eine lebensbedrohliche Verschlechterung oder ein lebensbedrohliches Symptom handeln. Wenn das jetzt also eingegeben wird, zum Beispiel elektronisch, wie sind die, man sagt ja gerne Response-Zeiten, also wann reagiert wer wie darauf? Und da ist doch noch eine große Unsicherheit. Und ich glaube, das ist eins der Themen, was auch für die tägliche Nutzung häufig auch einfach abschreckend wird nach wie vor.
Gibt es trotzdem oder gerade deswegen konkrete Fragebogen, die Sie Kolleginnen und Kollegen empfehlen würden?
Also die Fragen sind, es ist immer so ein bisschen primär, glaube ich, auch Thema, wo bin ich tätig? Also ist es, ich glaube, die Hämatologie unterscheidet sich so ein bisschen auch von der Onkologie. Dann ist das die Frage, bin ich eher in einem stationären Umfeld tätig, wo ich vielleicht die Kontakte nicht so häufig habe, weil die Menschen dann noch in einem anderen Versorgungszyklus sind? Oder ist es ambulant? Ich empfehle oder wir empfehlen einfach immer auf jeden Fall nicht auf selbstgewählte, improvisierte oder nicht validierte Instrumente zurückzugreifen, sondern standardisierte, validierte Tools zu nehmen. Und da gibt es ja Fragebögen von der EORTC, also der Europäischen Gesellschaft zum Beispiel. Da sind wir häufig beim Lebensqualitätsfragebogen, wenn man das so ein bisschen global abprüft, sind das zum Beispiel 30 Fragen, die ich in allen Dimensionen, wenn man so will, auch verwenden kann. Oder es gibt auch kürzere Fragebögen, zum Beispiel auch zielgerichtete toxizitätsbedingte oder gezielte Fragebögen, die man verwenden kann. Also ich glaube, man muss das so ein bisschen auf das eigene Thema auch zuschneiden. Und natürlich mit der Frage, was steht mir zur Verfügung? Es gibt ja auch digitale Begleiter von verschiedenen Anbietern. Habe ich das zur Verfügung oder kooperiere ich hier, um auch so zu prüfen, wie kann das auch eingepflegt werden, zum Beispiel in mein System? Also wähle ich mich ein? Wie klappt das Datensharing? Das sind auch solche Prozesse, die man sich überlegen muss. Ich glaube, was nicht gut funktioniert und was ich nicht mehr empfehlen würde, ist irgendeine papierbasierte Dokumentation. Jedenfalls, wenn es über einen längeren Zeitraum oder wenn es um eine kontinuierliche Erfassung geht.
Ich würde jetzt gerne nochmal darauf eingehen, wie man die Daten denn dann eigentlich auswertet. Ist es auch standardisiert? Sie haben ja beispielsweise auch gesagt, es kann schon auch vorkommen, dass man täglich Daten bekommt. In was für einem Zeitraum würde dann die Auswertung stattfinden?
Sie können die ja real-time machen. Also Sie können zum Beispiel gewisse Schwellenwerte definieren. Also so machen wir das üblicherweise. Müssen Sie ja vorstellen, Sie haben ja nicht eine 1:1 Betreuung, wo irgendjemand sitzt und dann bekommen Sie die Info, Sie haben Post, oh ja, jetzt komme ich mal in diesen Fragebogen. Sondern man muss ja schauen, wie kann ich große Daten oder viele Informationen, wie kann ich die sinnvoll auch verwalten? Und üblicherweise wird es so gemacht, dass man zum Beispiel für bestimmte Symptome also eine Skala hat, nehmen wir mal irgendwie eine 5er-Skala oder so, von ganz schlecht bis sozusagen keine Probleme, oder auch eine visuelle Analogskala bis 10. Und wenn man dann sagt, okay, eine Veränderung über 2 bis 3 Punkte zum Beispiel oder vom Bereich mittel bis schwer oder in den Bereich schwer, wenn das berichtet wird, dann schaue ich mir das gezielt an. Und dann nehme ich zum Beispiel den Kontakt auch auf und schaue, was ist denn hier eigentlich los? Also das kann man für die Echtzeit, für das Monitoring gut nutzen. Und dann gibt es natürlich verschiedene wissenschaftliche Analyseverfahren, um das letztlich im Rahmen von Studien oder bei großen Kollektiven auf den Punkt zu bringen, wo man dann schaut, okay, also statistisch signifikant ist das und das. Das ist aber möglicherweise bezogen auf die Lebensqualität nicht relevant, sondern man spricht zum Beispiel dann von minimally clinical important difference zum Beispiel. Also was ist der mindeste Unterschied, um einen klinisch messbaren Nutzen oder eine Verbesserung zu messen. Da gibt es eben verschiedene Strategien, wie man das macht. Und das wird dann häufig für die Auswertung in der Praxis so herangezogen, weil es eben darum geht, es macht ja nur Sinn oder wir wollen ja wissen, was führt zu einer wirklich für den Patienten oder für die Patientin zu einer messbaren Verbesserung.
Und inwieweit nutzen Sie schon KI für die Auswertung?
Also für die Auswertung brauchen Sie ja in dem Sinne jetzt keine KI, weil das ja statistische Fragen sind. Sie meinen, was man für die Anwendung vielleicht, also kommen wir nochmal auf unser Ernährungsbeispiel zurück. Also man könnte natürlich sagen, wir haben beispielsweise, fragen wir, wie ist Ihr Appetit heute? Wie ist das Gewicht? Haben Sie Probleme mit dem Schlucken? So, das würden wir jetzt klassisch erfassen. Was könnte aber KI-unterstützt passieren? Wir machen zum Beispiel einen sogenannten Tellerprotokoll oder ein Tellerfoto. Das heißt also, Sie machen ein Foto vor dem Frühstück und nach dem Frühstück und Sie bekommen automatisch analysiert oder berichtet, wie viel Kalorien von sozusagen, wie war die Energiedichte und wie ist Ihr Tagesbedarf, den kann man ja grundsätzlich anhand den anderen Parametern eingeben. Das wäre zum Beispiel etwas, das könnten Sie KI-gestützt auch hinzufügen. Damit sparen Sie natürlich andere Berichte, die Sie bei schwerkranken Patienten sonst mühsam erheben müssen. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal auf so eine KI-Komponente zu sprechen. Man könnte natürlich bedarfsgerecht an das, was berichtet wurde, also zum Beispiel Geschmacksveränderungen, plötzlich alles salzig oder das und das schmeckt wie Pappe, sind also Dinge, die häufig berichtet werden, könnte man natürlich auf diesen Angaben basierend auch ganz gezielte Rezeptvorschläge machen. Das wäre zum Beispiel etwas, was wiederum auch KI unterstützt passieren würde, dass wir eben aus der Unsumme an Rezepten und an Möglichkeiten für die Ernährung, wir sagen, Mensch, heute wäre für dich doch eigentlich das ein ganz gutes Tagesprogramm, ein Tagespaket für die Ernährung. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das wären so klassische Beispiele, wie wir das im Moment sehr gut einfügen müssen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Fragen, sind wir natürlich gerade dran, wie schaffen wir diese sicheren Räume, wie können wir das sozusagen geleitet machen, also wenn es um KI-unterstützte Entscheidungsprozesse auch geht, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück von der täglichen Anwendung entfernt.
Also Sie erfassen Daten und gewinnen Daten. Können Sie mal skizzieren, bitte, wie die erhobenen Patient-Reported Outcomes vielleicht auch Therapieentscheidungen beeinflussen, vielleicht auch im Hinblick auf Shared Decision Making?
Genau, also man muss ja immer da sehr vorsichtig sein. Wir nutzen die ja häufig nur therapiebegleitend. Also die Entscheidung trifft ja der Patient gemeinsam mit dem Arzt. Und jetzt sind wir auch beim Informed Consent. So beginnt ja die Behandlung eben und eben auch beim Shared Decision Making. Das heißt, idealerweise haben wir ja einen partizipativen Vorgang, indem wir gemeinsam erörtern, was ist das Therapieziel, was sind die Möglichkeiten und was sind letztlich unsere Schranken auch oder unsere Bereiche, wo wir sagen würden, das möchten wir jetzt nicht akzeptieren. Und jetzt würde ich vielleicht noch mal kurz einen anderen Bereich von Patient-Reported Outcomes skizzieren, der für meine Begriffe absolut wertvoll ist, aber auch nicht so stark im Moment in der Routine benutzt wird, ist zum Beispiel diese geriatrische Situation, die wir häufig haben. Also wo wir zum Beispiel auch als Patient-Reported Outcomes zum Beispiel Thema wie kognitive Fähigkeiten. Wir wissen, dass kognitive Fähigkeiten sehr prädiktiv sind, auch für Nebenwirkungen, für Komplikationen, für das Überleben. Und das könnten wir auch, jetzt vielleicht nochmal ein Begriff, quasi proxybasiert auch nutzen. Das heißt also, die Menschen sind ja häufig hochbetagt oder auch schwerkrank. Das heißt, es könnten ja sehr wohl die Kinder, die Enkelkinder oder irgendwelche zugehörigen Personen auch eingeben, diese berichteten Endpunkte. Ja, die können sehr wertvoll sein, weil damit Und deswegen ist sehr gut, wie Sie das fragen. Da sehen wir zum Beispiel, dass bei älteren Menschen der Therapieabbruch schon viel früher häufig erfolgt. Also gar nicht, wenn diese schwerwiegenden Ereignisse eintreten, sondern weil die kleinen Dinge, also die Verschlechterung von vielleicht leicht auf mittel, schon dazu führt, dass eben aufgrund der Komorbidität der Gesamtsituation plötzlich ein Abbruch in der bestehenden Autonomie erfolgt. Und deswegen ist es gerade in dem Bereich so wertvoll, wenn wir diese Endpunkte messen, weil wir dann eben drohende Verschlechterung frühzeitig erkennen können. Und ältere Menschen, die müssen dann häufig eben über Rettungsdienst ins Krankenhaus und es kommt dann eben zu ungeplanten Aufenthalten. Und das wollen wir ja eigentlich verhindern. Und genau in dem Bereich sehe ich das Thema Patient-Reported Outcomes auch eben sehr stark. Ja, und da sind wir vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zu KI wiederum auch auf dem Weg, dass wir sagen könnten, okay, in so einem Real-World-Setting schauen wir bei denen und denen, das erfassen wir, was für Parameterstrukturen haben wir bei Menschen, die dann später vielleicht mal in der Rettungsstelle sind. Also werden wir dann in der Lage sein, hier das vorherzusehen und dann zum Beispiel so eine Flagge beim Hausarzt oder beim Onkologen zu zeigen, hey, hier bewegt sich was. Das könnte ein Problem werden, weil Sie haben es vielleicht ja auch schon mal gesehen oder wissen, dass zum Beispiel so Symptome wie Fieber oder auch wie Gelanzminderung, die LIA, also Fieber ist gar nicht so stark ausgeprägt. Die bekommen keine 40 Grad Fieber wie junge Menschen, sondern bei denen erhöht sich vielleicht die Temperatur um 0,5 Grad und trotzdem ist es für die ein kritisches Ereignis.
Ich würde dann jetzt gerne nochmal auf den DGHO-Arbeitskreis Patient Reported Outcomes zu sprechen kommen. Da sind Sie ja Vorsitzender und vielleicht könnten Sie uns einmal ein bisschen erzählen, was denn eigentlich Ziel dieses Arbeitskreises ist.
Ja, also ich bin im Moment der Vorsitzende und trotzdem will ich vielleicht damit starten, dass es einen Co-Vorsitzenden gibt und auch einen früheren Co-Vorsitzenden. Und wir sind also zu dem Thema gekommen, also der Co-Vorsitzende früher, der Professor Ulrich Jäde, kommt quasi aus der Pharmazie und der jetzige Co-Vorsitzende, der Professor Bernhard Holzner, der kommt sozusagen auch aus der Psychologie, Psychiatrie, also auch aus diesen Bereichen, wo man sieht, dass Patient-Reported Outcome quasi interdisziplinär, eigentlich ja multiprofessionell, muss man sagen, noch mehr sind. Also wir werben ja auch sehr, sehr stark dafür, dass andere Berufsgruppen sich auch diesem Thema nähern. Und wir haben eben gesehen, die Deutsche Gesellschaft für Hämato-Onkologie ist ja auch immer gefragt, wenn es um wissenschaftliche Projekte geht oder auch die Bewertung von Arzneimitteln. Und als dieses Thema aufkam, war ich schon einige Jahre damals noch an der Universität Dresden aktiv in diesem Bereich. Und wir haben schon in den 10er-Jahren früh versucht, diese Fragebögen elektronisch umzusetzen, die in die Routineversorgung sozusagen so als klassisches, man nennt es ja gerne Outpatient-Setting, also indem wir die Patienten in unserem ambulanten Krebszentrum eben dort auch versucht haben, da anzuleiten, weil sie haben eine große Institution, viele Menschen, die dort involviert sind, viele Patienten und wir wollten einfach sehr stark patientenbezogen das dokumentieren, dass es sozusagen nicht so beliebig wird oder bleibt. Und damals bin ich eben für bestimmte wissenschaftliche Fragen von der DGHO angefragt worden, ob wir eben unsere Expertise damit einbringen können. Und aus dieser Frage sozusagen ist dann die Idee entstanden, Mensch, wir müssen das systematischer irgendwie begleiten. Wir müssen das auch ein bisschen konsolidieren, die verschiedenen Interessensgruppen an einen Tisch bringen, die das voranbringen. Also idealerweise von den, sage ich mal, Softwareunternehmen, die solche Produkte herstellen, bis zu den Anwendern, den Ärzten, die das nutzen, bis zu den Patientenvertretern und versuchen, etwas entstehen zu lassen, was eben geleitet ist von der wirklichen Versorgungsidee und von dem Nutzen eben für die Patienten. Und so ist damals vor einigen Jahren diese Initiative durch uns quasi vorangetrieben worden. Wir haben den Arbeitskreis gegründet und wir sind auch einer der Arbeitskreise mit den größten Mitgliederzahlen. Und wir versuchen über diesen Arbeitskreis jetzt eben auch Projekte umzusetzen. Also wir machen zum Beispiel eine Studie, jetzt auch unterstützt durch den Arbeitskreis, wo es darum geht, ob wir bei sogenannter sekundärer Immundefizienz, also das klingt ein bisschen sperrig, es geht aber letztlich darum, um Menschen, die eigentlich in einer stabilen Erkrankungssituation sind, aber durch ihre Erkrankung oder durch Medikamente ein hohes Infektrisiko einfach in sich tragen. So. Und da wäre doch schön, wenn wir quasi durch solche Patientenberichte der Endpunkte quasi ein System hätten, wo wir frühzeitig, wenn eine Verschlechterung droht, das herausfinden, dass eben dann nicht irgendwelche Lungenentzündungsprobleme zu einem Krankenhausaufenthalt führen und anderes. Und solche Fragestellungen, die können wir eben in dieser Community sehr gut bewältigen, weil wir sozusagen die wissenschaftliche Expertise haben, aber auch teilweise die finanzielle Unterstützung uns dort auch erfragen können und die Patientenperspektive eben auch mit einbeziehen. Also das sind zum Beispiel, wäre jetzt eine kleine Überleitung auch auf, was macht dieser Arbeitskreis eigentlich oder was sind so tägliche Projekte, die wir auch begleiten. Und jetzt gerade zum Beispiel helfen wir bei einem Memorandum, was eben zum Thema Patient Reported Outcome verfasst werden soll, dass wir da unsere Expertise und auch unseren Blick eben dort mit einbringen und da entsprechende Kommentare oder auch eine redaktionelle Begleitung einfach auch leisten.
Sie haben gesagt, Sie sind ein sehr großer Arbeitskreis. Wie viele Mitglieder haben Sie denn?
Also jetzt sind wir, glaube ich, bei etwa 50. So würde ich gerade mal so über den Daumen hinweg sagen.
Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt. Haben Sie noch weitere Projekte, die Ihnen am Herzen liegen?
Also, Sie hatten ja anfangs auch gefragt, was sind so Barrieren und warum muss man vielleicht auch die Ärztinnen und Ärzte ein bisschen manchmal überzeugen, dass so etwas hilfreich ist. Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir uns auch zusammengesetzt haben und einfach solche Bedarfsanalysen einfach auch mal auf den Weg gebracht haben oder das immer noch tun. Also was für Systeme benutzt ihr? Gibt's Kompatibilitätssorgen oder Probleme? Was sind die Fragen, die ihr gerne beantwortet hätten? Also, dass man einfach schaut, wie ist so die reale Situation? Weil ich kann es zum Beispiel für die Onkologie Ihnen mal kurz skizzieren. Es gibt in Deutschland wahrscheinlich etwa 50 bis 60 verschiedene Praxisverwaltungssysteme. Und Sie können sich also vorstellen, dass daraus eine entsprechende Komplexität erwächst, wie bestimmte Programme angebunden werden müssen, wie Schnittstellen hergestellt. Also solche Themen, die versuchen wir einfach auch ganz praktisch zu adressieren, weil das sind ja die Dinge, die in der Praxis gelegentlich einfach dazu führen, dass irgendeine gute Idee oder irgendeine sinnvolle Ergänzung sich nicht durchsetzt.
Ja, vielen Dank für den Überblick bisher. Wir haben jetzt sicherlich schon einiges angesprochen. Gibt es denn nichtsdestotrotz noch irgendein Thema in Bezug auf Patient-Reported Outcomes, das Sie gerne noch erwähnen würden, was wir bisher vergessen haben?
Also ich glaube, wir haben das, glaube ich, gut vorbereitet und wir sind, glaube ich, in vielen relevanten Punkten gewesen. Ich denke, und das kann ich immer nur so bekräftigen auch, deswegen freue ich mich auch sehr über die Einladung. Ich glaube, wir brauchen einfach die Aufmerksamkeit dafür, dass wir das in die Routine, also ich bin ja jetzt in erster Linie niedergelassener Hämatologe und Onkologe. Das heißt, wir sehen ja in der täglichen Versorgung sehr praxisnah, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und hierzu wünsche ich mir vielleicht so als Plädoyer einfach, dass unsere Sicht hier auch gesehen wird und dass wir dieses Thema auch nachhaltig auch einfach unterstützen. Also die Erwartung der Patientinnen und Patienten zu Recht ist da, aber wir müssen einfach schauen, wenn es um die Budgets geht, sowohl auch in der Kostenerstattung. Es gibt ja keine, wenn man so will, keine EBM-Ziffer oder ähnliches, keine strukturelle Unterstützung für Patient-Reported Outcomes, also eigentlich so in der täglichen Routine. Und wenn jetzt eben auch weitere Förderungen, Entwicklungen gibt es ja über das große Netzwerk der NCTs, also der Nationalen Krebszentren oder auch der von der Deutschen Krebshilfe geförderten Spitzenzentren, gibt es ja sogenannte Outreach-Programme, also wo es darum geht, wie kann man bis in jeden Winkel der Republik, in jede Region eben die Menschen erreichen. Und da ist ja das Thema Patient-Reported Outcomes eigentlich ein zentrales Thema. Und ich glaube, da müssen wir einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten, um das dann auch in der Nutzung so auch lebbar zu machen. Ich hatte ja gesagt, wir haben 60 verschiedene Praxisverwaltungssysteme, entsprechende Subsysteme. Und ich glaube, da muss man einfach sehr praktisch und sehr praxisnah denken. Das ist sozusagen mein Plädoyer, wo ich sehe, dass wenn wir eine Förderung machen, wenn wir gute Projekte haben, wie bekommen wir das in die Routine dann auch implementiert? Ich denke, das ist so etwas, was ein absolutes zentrales Thema bleiben wird.
Lieber Herr Dr. Schuler, bei Ihnen wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie uns heute so viel über Patient-Reported Outcomes erzählt haben.
Von meiner Seite vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder auch den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Likes, Bewertungen und Kommentare. Und alle wichtigen Infos zur Folge gibt's wie immer in den Shownotes. Wir wollen uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei unseren KollegInnen, die im Hintergrund an der Folge beteiligt waren. Das sind Christian Duda, Nils Kreff und Anna Romalis-Koraram. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gerne unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.